Drifting through the pages, an atlas from a life left unlived. Inside there is a beauty unknown. Shied it like a secret, bolting every door. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Nach einer längeren Pause habe ich eine sehr inspirierende Yogalehrerin gefunden, die wie ich ihre Arbeit aufs Coaching ausgedehnt hat. Ich spreche heute mit Annette Bauer aus Berlin und zwar darüber, wie Coaching die Yoga-Praxis auf der Ebene Persönlichkeitsentwicklung sehr gut und effektiv ergänzen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Annette.
Hallo.
Na, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir diesen Podcast zu machen. Und vielleicht magst du dich erstmal vorstellen.
Ja, hallo. Also ich bin Yogalehrerin, unter anderem auch. Habe natürlich damit nicht angefangen. Ich lebe in Berlin und habe eine Ausbildung zur Schriftsetzerin gemacht, habe dann bei einer Zeitung gearbeitet, im Verlag auch online, Online-Marketing, Redaktion und solche Sachen gemacht. Also ich kenne Stress aus erster Hand und Yoga war dann sozusagen parallel, hat mich immer begleitet, bis ich dann irgendwann auch meine Ausbildung dazu gemacht habe und auch Heilpraktiker-Ausbildung gemacht habe. Das mache ich jetzt, also Yoga seit 30 Jahren, Heilpraktiker seit 20 Jahren. Also das wurde dann irgendwann immer mehr und auch mein Hauptgeschäft sozusagen. Und ja, das hilft mir vor allen Dingen, Yoga hilft mir mit nicht nur der Praxis, sondern mit der Lebensphilosophie, die da eigentlich dahinter steckt, überhaupt diese Herausforderungen des Lebens zu verstehen und überhaupt anzunehmen. Für mich ist es wirklich so, Yin und Yang müssen ausgeglichen sein. Also ich sage es dann einfach so, ne, ist ja nicht aus dem Yoga, aber Yin und Yang müssen, finde ich, ausgeglichen sein, um überhaupt in Balance zu kommen. Und ja, und das bringe ich inzwischen jetzt seit Corona auch mit integralem Coaching zusammen. Das finde ich auch eine geniale Ergänzung.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch total spannend, weil darum soll es ja auch so ein bisschen gehen in diesem Podcast, warum Coaching einfach eine total gute Ergänzung ist zum Yoga oder zur Yoga-Praxis. Warum hast du dich angefangen, fürs Coaching zu interessieren? Wie kam das? Wie ist das entstanden?
Vielleicht muss ich da doch noch einen Moment weiter ausholen. Also warum ich, also Yoga habe ich auch erst nur zur Ergänzung gemacht für körperlich, ja, so als zum Sport, als Dehnübung, ja, so als Ergänzung. Und als ich dann in eine persönliche Lebenskrise gekommen bin, meine Mutter wurde krank und starb dann auch. Da hat Yoga irgendwie so das Zweite oder das Andere noch offenbart, dass ich, das war die einzige Stunde in der Woche, wo ich zur Ruhe gekommen bin, wo mein Geist mal Pause hatte. Ja. Und ja. Ich habe da parallel natürlich auch eine Therapie zugemacht, weil die Sachen, die jetzt zu viel sind, kann man einfach im normalen Alltag auch nicht so mal eben nebenbei verarbeiten. Und das war sehr gut. Also ich hatte Yoga, um zur Ruhe zu kommen. Da würde ich mal sagen, ist das Gefäß, um das zu halten, was verarbeitet werden muss. Und das, was dann hochkommt, auch noch kognitiv zu verstehen, also über den Geist, da hilft natürlich eine Therapie. Und nicht jeder will sofort eine Therapie machen, aber ich sehe einfach, das ist eine super Ergänzung zu dem, was das Leben einem alles abfordert. Und jetzt gerade durch Corona, ich sage es halt nochmal, ne, ist bei vielen Leuten viel aufgebrochen oder hochgekommen, was dann eben nicht mehr so einfach zu bearbeiten war oder mit einmal öfter Yoga wegzuatmen war. Ja. Denke ich, Coaching ist eine Zwischenmöglichkeit, wenn man nicht sofort in eine Therapie möchte oder gar keine Therapie machen möchte.
Ja, aber das ist total spannend, was du sagst, weil ich finde, das ist ja nochmal so wirklich total gut beschrieben, ne? Also Yoga als Möglichkeit, den Raum zu halten, so in sich selbst so eine Ruhe zu finden, vielleicht auf eine Art auch eine gewisse Selbstregulation zu lernen, oder?
Ja, es ist auch eine gewisse, es ist Widerstandskraft, die man da eigentlich, finde ich, lernt. Ja. Auszuhalten, dass ich auf der Matte im Moment länger stehen muss, was schon anstrengend ist. Und wenn ich das in den Alltag integriere, kann ich im Alltag auch auf einmal Dinge besser aushalten. Also das eine, ja, so die Sinne für das andere. Das kriegen die meisten Leute nicht sofort unbedingt mit, aber dann schon. Und dann, wenn sie Blut geleckt haben, dann fangen sie vielleicht oder inzwischen auch viele Leute an, zu Hause so eine Übung mal zu machen oder jeden Tag eine kleine Übung zu machen. Oder sie sagen, hey, ich denke manchmal im Alltag dran, ich soll so richtig ausatmen, da denke ich dann an dich oder so. Das finde ich super. Ja. Mehr muss es ja nicht sein, wenn man das einfach so macht. Ja. Und wenn es schwierig wird, ist es halt wichtig, dass man genau sowas hat. Mensch, ich muss doch ausatmen.
Ja, das ist total toll. Aber ich finde auch vor allem, was du gerade gesagt hast, mit der Möglichkeit, dass was hochkommt, und das hat ja oft gar nicht so eine Sprache beim Yoga, ne? Dann kommen da irgendwelche Gefühle, Emotionen, Körperempfindungen hoch, die kann man nicht zuordnen, oftmals. Mhm. Und dass man Therapie oder Coaching nutzen kann, um das kognitiv zu verarbeiten. Mhm. So war es gemeint von dir, ne?
Ja.
Und ich finde, warum braucht es das? Und vielleicht erstmal nochmal so zu gucken, und warum braucht es das? Und du hast jetzt als Beispiel diese Erfahrung genannt, die du gemacht hast, als deine Mutter gestorben ist, ne, diese Krise, die das halt hervorgerufen hat. Welche Erfahrung hast du erstmal damit gemacht?
Naja, wie gesagt, dieses zur Ruhe kommen im Yoga ist eine Sache. Und wenn ich jetzt mal Therapie als Coaching nehme, ist es einfach, man hat einen Ort, wo man mal was absetzen kann, wo man eben sonst nicht mit Leuten drüber reden kann. Also man kann nicht zum 100. Mal mit einer guten Freundin über sowas reden, wenn die sagt, du drehst dich im Kreis. Und man selber hat ungefähr so 5, 6 Möglichkeiten, wie man an Dinge herangeht. Ja? Und zusammen mit einer Freundin hat man dann vielleicht 11, 12 Möglichkeiten, wie man Probleme bewältigen kann. Aber so ein Coach oder ein Therapeut hat halt einen ganzen Koffer voll Werkzeugen, Tools, wie man das neudeutsch sagt, die einem helfen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das hier vor allen Dingen im Westen haben, weil wir weniger in der Familie zum Beispiel integriert sind, die auch mal sowas übernehmen würde oder sagen können, hey, lass uns mal drüber reden, hier läuft was schief. Das kann ja kaum mal jemand zu irgendjemand anders sagen, da wird man sofort gedisst oder entfreundet. Ne? Das ist schwieriger geworden, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass man sich da eher also mit der Hilfe von jemand anders auf Dinge draufschaut. Und hier in unserem westlichen Umfeld haben wir einfach nicht die Zeit, alles durch die Innenschau des Yogis, durch die Meditation zu machen. Wir haben einfach nicht 10 Jahre Zeit, um irgendwie das zu lernen und unsere Probleme zu bewältigen und das Universum zu entdecken, wie das die Seher und Rishis vor 3.500 Jahren vielleicht gemacht haben. Mhm. Sondern wir sind ungeduldig. Die Zeit ist schnell und wir müssen Dinge klären jetzt. Und diese Ungeduld trägt dazu dabei, dass man sich vielleicht auch unter Umständen besser, also es ist gut, vielleicht schneller Hilfe sucht, ja.
Ja, ich hatte auch nochmal so einen Gedanken, dass du hattest ja gesagt, die Zeit ist nicht da. Und ich glaube, die Ablenkung ist auch so groß im Alltag bei den meisten von uns, dass man deswegen dann auch wieder das aus dem Auge verliert, was vielleicht schon mal so hochgekommen ist, womit man sich beschäftigen wollte. Und dann ist natürlich so, wenn ich jetzt Therapie oder Coaching mache, und ich gehe davon aus, es gibt so regelmäßige Termine, wo ich mich dem widme, dann bleibe ich da so dran, ne?
Das stimmt. Das ist ja mit Yoga genauso. Also das ist beides, ne? Ob das Therapie, Coaching oder Yoga ist, dieses Dranbleiben und in die Umsetzung gehen. Beim Yoga ist es halt so einladend, bleib doch mal dran. Und im Coaching ist es, wir setzen uns ein Ziel, gucken nach vorne und sagen, welche Schritte sind zu tun, um dahin zu kommen. Also es ist sehr fokussiert.
Mhm. Und mein Erleben ist zum Beispiel so, beim Yoga habe ich jetzt bin ich nicht so zielorientiert, weil mir geht es praktisch als Übende, aber auch als Unterrichtende eher so darum, dass man im Jetzt und Hier ist und schaut, was passiert jetzt gerade. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Unterschied, ja. Und wie würden wir vielleicht nochmal gucken, weil das finde ich jetzt total spannend und total gut beschrieben, wie würdest du vielleicht das nochmal einmal, wenn du das in 2 Sätze packen könntest, beschreiben, welchen Unterschied es gibt im Nutzen von Coaching und im Nutzen von Yoga, einer Yoga-Praxis?
Na, Verzeihung. Ich denke, also ich fange immer mit Yoga an, ich sehe alles irgendwie durch diese yogische Brille, deshalb ist da für mich jetzt nicht so ein Mega-Unterschied. Aber Ich denke, Yoga ist einfach so die Vorbereitung. Da kann man, das ist ein niedrigschwelliger Einstieg. Da kann jeder jetzt loslegen, hat auch keine Angst davor. Und bei Coaching ist vielleicht noch der Gedanke so, wenn ich das jetzt anfange und mir ein Coaching leiste und mich mit jemandem da hinsetze, dann muss ich wirklich was tun. Und bei da kommen so Veränderungen nebenbei, ohne dass ich das groß merke. Das hat sowas unglaublich Freundliches, finde ich. Wenn ich merke, ich mache die Praxis, mir geht's gut, diese Erfahrung, ja, Yoga ist ja eine Erfahrungswissenschaft, ja. Eine gute Erfahrung, also mache ich mehr davon, ohne dass da ein Zwang hinter ist. Und wenn ich dranbleibe und diszipliniert das alles mache und dann merke, Mensch, mein Körper verändert sich auch zum Besseren, ich bin ja auf einmal so beweglich oder ich bin kräftiger geworden und dann kommt dieser eine Punkt, wahrscheinlich im Leben, ich stelle mir das so vor beim jedem, aber bei mir war das so, wo ich bei einer Situation ruhig geblieben bin, wo ich normalerweise schon gerne auch ausgerastet bin und einfach da saß und dachte, hey, Annette, was ist denn mit dir los? Ist ja cool. Und dann habe ich gedacht, das ist toll. Da konnte ich einfach gelassen bleiben. Und für mich ist heitere Gelassenheit das Ziel von Yoga.
Ach, schön.
So dieser Gleichmut, also nicht Gleichgültigkeit, sondern so ein Gleichmut. Mhm. Okay, jetzt ist was Schlimmes passiert und was mache ich jetzt damit und wo kann ich mir Hilfe holen? Okay, hier ist was ganz Tolles passiert. Ich freue mich total, aber ich weiß, dass das Leben auch weitergeht. Also ich kann in der Mitte bleiben, mehr. Und das passiert mit Yoga, finde ich, von selbst. Unmerklich, wenn man das wirklich regelmäßig übt. Und es muss nicht jeden Tag sein, aber es wird freiwillig ja irgendwie mehr. Da entsteht dann so eine freiwillige Intensität, dass man sagt, ach, ich möchte aber heute noch einmal mehr üben oder ich gehe noch mal zu einem zweiten Kurs in der Woche. Und das ist der eigentliche Begriff von Disziplin. Es entsteht eine freiwillige Intensität, eine Disziplin und dadurch so eine eigene innere Ethik. Mhm. Das finde ich großartig. Und Coaching ist halt was ich mit jemand anders außen mache. Ja, also das muss durch den Kopf gehen. Das wird festgelegt. Das heißt, wir suchen Bilder für ein Vision Board oder sowas. Ne? Du machst so Dinge, die im Außen sind und Yoga ist im Innen.
Ja. Ja, spannend. Und nichtsdestotrotz, ich meine, was ich immer wieder denke, als ich anfing, mich mehr für Coaching zu interessieren, gab es ja trotzdem während des Yogas so einen Punkt, wo es nicht weitergeht, ne?
Ja.
Genau. Gefühlt. Und wie gesagt, und ich glaube, also das hatte ich dieses Gefühl, das hast du ja auch beschrieben, als du anfängst, eine Therapie zu machen. Und das erlebe ich ja auch immer wieder bei ganz vielen Leuten. Und unter anderem denke ich, also ich komme ja aus dem Ashtanga-Yoga, das heißt, es werden auch doch eine Reihe von Menschen angezogen vom Ashtanga-Yoga, die sehr zielstrebig sind, sehr diszipliniert und auch mit vielleicht einer gewissen Erwartungshaltung, was die körperlichen Fortschritte angehen soll.
Ja.
Ja. So, und das birgt ja Gefahren, sodass, wenn die Ergebnisse nicht erreicht werden, sowas wie so eine Unzufriedenheit entsteht. Und dann verliere ich ja ganz schnell die Grundidee, die Grundessenz, die mir eine Yoga-Praxis ja eigentlich bieten kann.
Ja, ich packe das mal in Richtung die neuen Hindernisse des Yoga, Anjali, dass du denkst, jetzt bin ich aber an der Spitze angekommen, jetzt müsste das doch aber hier noch in die Richtung weitergehen oder so, als dieses Willen und Wollen kommt dazu, ja. Hast du recht, das bringen wir im Westen in unserer Leistungsgesellschaft unbedingt sofort mit. Ganz viele Leute denken, sie müssten, sie müssten, sie müssten. Und deshalb gibt es im Yoga, finde ich, auch, oder gibt es Tapas, Abhyasa und Vairagya. Das sind, finde ich, die obersten Dinge, die man beachten sollte. Also einfach, dass du die Disziplin hast, dran zu bleiben. Okay, das bringen die Leute oft mit, außer es wird langweilig oder es passiert nicht so, wie sie es gerne hätten. Das ist diese Ungeduld, furchtbar. Aber wenn man die erkennt, ha, das ist Ungeduld, was ist denn das für eine Ungeduld? Kann ich da tiefer mit reingehen, mal in die Meditation? Ja, super. Und dann das Dranbleiben. Das haben die Leute oft auch bis zu diesem Punkt, wie du sagst. Und dann ist, finde ich, ganz wichtig, Vairagya. Das wird oft dann so, fällt unter den Tisch, das ist Loslassen.
Ja, genau.
Loslassen bedeutet nicht so, oh, jetzt lasse ich es liegen oder mach was anderes. Loslassen ist sowieso ein schwieriges Wort, ist ja für jeden auch so ein bisschen was anderes. Ich möchte das aber auch mit Hingabe verknüpfen. Und zwar nicht nur Hingabe an die Technik, an die Matte, an das Yoga, die Dehnübungen oder so, oder auch nicht sogar nicht mal die Meditation, sondern dass manchmal Hingabe bedeutet, sich selbst zu kennen, für sich selbst gut zu sorgen und Pausen zu machen. Also loslassen bedeutet, ab einem gewissen Punkt muss ich einfach das Plateau erkennen und vielleicht mal Pausen machen. Vielleicht gehe ich statt auf die Yogamatte mal aufs Sofa. Es ist wichtig, sich zu, für Selbstfürsorge, für sich um sich selbst zu kümmern und Zeit zu lassen, dass das, was alles gelernt wurde, auch integriert werden kann. Und da sind wir durch unsere Ungeduld, hey, machen wir die nächste Ausbildung, ja? Oder mit einem anderen Guru.
Mhm, genau, gerne.
Ja? Oder dann geht es zum Coaching, damit es endlich weitergeht, ja?
Ja.
Und das ist eben, das, ich finde fast, das ist wie die Leute, die in der Yogastunde vor Shavasana gehen.
Mhm.
Früher, da wo ich denke, hey, das ist jetzt der wichtigste Teil. Bleib bitte da, ja. Und also so eine Leute gibt es bei mir in meinen Kursen jetzt eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die habe ich alle vergrault. So, oder?
Bei mir auch.
Oder die Zeiten haben sich auch geändert, dass die Leute kapiert haben, wollen wir denen mal was zugestehen, ja, dass sie das erkannt haben. Dass das das sehr wichtigste Teil ist. Die Leute sind so erschöpft aus ihrem Alltag, dass die gar nicht mehr sich so peitschen können. Und wenn man ihnen das erklärlich macht, dass diese Pausen und die Erholungsphasen so, so wichtig sind, dann haben sie ja auch eine, sozusagen eine Ausrede, auch mal wieder aufs Sofa zu gehen oder im Wald spazieren zu gehen und nicht Yoga zu machen. Ne?
Ja, total. Du hast vorhin den Begriff Selbstfürsorge genannt.
Mhm.
Und das, finde ich, ist ja auch eigentlich, also ich finde, dieser Begriff wird ja noch nicht so lange so benutzt wie heute, oder?
Nee.
Also ich glaube, bis vor 5 Jahren hat fast keiner Selbstfürsorge benutzt als Begriff. Und nichtsdestotrotz habe ich das eigentlich mit Abstand ja auch mal so verstanden, dass Yoga was mit Selbstfürsorge zu tun hat, weil ich anfange, mich selber besser zu verstehen. So, ne? Eigentlich wäre das so mein Ziel bei meiner Arbeit und bei meiner eigenen Praxis.
Mhm.
Und ich habe so den Eindruck, dass das aber auch wieder, wenn man nochmal aufs Coaching kommt, dass das ja auch ein Aspekt ist, dass man das nochmal verbalisiert. Selbstfürsorge. Was brauche ich eigentlich? Welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Welche Werte habe ich eigentlich? Und wie will ich eigentlich mein Leben gestalten? Sodass ich manchmal so den Eindruck habe, das eine, das, was die Yoga-Philosophie mitbringt, und je nachdem, wie du unterrichtest, wird das ja mehr oder weniger auch den Teilnehmern gegenüber kommuniziert.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und ich habe den Eindruck, so beim Coaching ist das eine größere Selbstverständlichkeit, dass man das thematisiert, dass es ja darum gehen muss, dass man für sich ein erfolgreiches Leben, wenn wir mal Erfolg mit einem guten Leben definieren, für sich selber, dass das ja darum gehen muss, sodass ich ein zufriedenes Leben leben kann. Und darum muss ich ja verstehen, wie ich ticke und was ich brauche, sodass ich mir das selber gestalte.
Also ja, im Coaching wird es, legt man ja Ziele fest. Wie gesagt, man ist da im Außen. Und wenn du jetzt bei manchen Leuten, und da ist so ein bisschen die Abgrenzung zur Therapie, finde ich, auch schon wieder zu suchen, zu sagen, ja, na, was sind denn jetzt so deine inneren Bedürfnisse? Weil du sagst, ja, ich möchte jetzt hier 10 Kilo abnehmen, am besten bis in 2 Wochen, damit ich eine Bikini-Figur habe. Dann sage ich immer, ja, du hast eine Figur, du hast ein Bikini, du hast eine Bikini-Figur. Okay.
Ja.
Aber dieses irgendwie, diese Ziele, die sind im Außen. Dann sage ich, die Frage ist dann, wofür möchtest du denn diese Figur haben? Oder was soll ich denn für dich leisten? Ja? Und dann gucken die Leute und sagen, naja, ich will gut aussehen. Und ich sage, für wen möchtest du gut aussehen? Und es sind alles draußen Wünsche und Wünsche von anderen Leuten. Das sind nicht wirklich wahrscheinlich ihre eigenen Bedürfnisse. Wenn sie dafür mega hungern müssen, bringt das ja auch nicht. Also gut, das muss ich nicht thematisieren. Aber jetzt so dieses im Außen sein und die echten eigentlichen inneren Bedürfnisse zu kennen, das können viele Leute gar nicht.
Nee.
Und die sind ihnen entweder schon in der Kindheit abtrainiert worden, da geht es jetzt in Richtung Therapie, oder aber ihnen ist schon aufgefallen, dass ihr Leben irgendwie nicht so supi brause ist und deshalb wollen sie vielleicht doch mal jetzt hingucken, was denn das Eigentliche ist. Also wenn die Leute anfangen, nach ihrem Sinn zu suchen. Und in meinem Coaching zum Beispiel gehe ich deshalb auch immer nach innen und nach außen. Das heißt, wir gehen erstmal zum Beispiel in einer Stunde in die Meditation, 3 Minuten Stille. Also nicht echte Meditation, so ewig sitzen und ja, so, sondern wirklich so, wie geht's dir heute? Und dass du mal 3 Minuten zu dir kommst. Und wenn die Leute dann sagen, was sie wollen, nach diesen 3 Minuten, sagen sie ja was ganz anderes, als sie mir vorher erzählt hätten. Ja, so, oh, ich habe heute das erlebt, oder mein Chef und mein Mann. Und wenn sie in der Stille sind und dann rauskommen, sagen sie, ach, weißt du, ich wollte was ganz anderes, aber jetzt geht es mir da und da drum. Das finde ich interessant. Deshalb, dass die Innenschau und das nach außen gehen, das wechselt sich dann immer ab, dass wir wirklich an diese inneren Bedürfnisse rankommen. Und dann können ganz andere Ziele auch unter Umständen dabei rauskommen.
Ja, total spannend. Ja. Voll gute Idee eigentlich. weil man dadurch natürlich total entschleunigt, ne? Und wenn ich entschleunigt bin, dann bin ich ja ganz anders mit mir verbunden und mit meinem, ne, mehr mit meinem Inneren sozusagen. Ja.
Na, voll gut. Das kommt von Frank Lindau, muss ich sagen. Ne? Also das schreibe ich mir nicht selbst auf die Fahne, sondern so haben wir unsere Coaching-Ausbildung gemacht. Denn dieses integrale Coaching ist ja nach Ken Wilber, der ganz viele Disziplinen da zusammengenommen hat. Also nicht er, sondern auch andere Leute, die dieses integrale System sozusagen zusammengeführt haben aus Philosophien, westlich, östlich und so weiter. Körper, Geist und Seele. Und zu sagen, was muss man für eine Praxis machen, um alle diese Bereiche wirklich auch abzudecken. Mhm. Und auch eben die spirituelle Ebene nicht zu vergessen. Und deshalb ist da auch immer diese Meditation dabei gewesen bei Veit Lindau in der Ausbildung, wo ich dachte, das ist wirklich super sinnvoll, um jeden zu sich zu bringen und auf einem ganz anderen Level anzufangen, auch zu coachen. Mhm.
Ja, weil man einfach einen ganz anderen Raum kreiert, eine ganz andere Beziehung dann auch möglich ist, ne? Mhm. Ja. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Und zwar, wenn wir nochmal, also wir hatten gerade den Begriff Selbstfürsorge, was ich ja erstmal total schön und wichtig finde. Und ich finde immer, da gibt es so eine Beziehung auch zwischen Selbstfürsorge und Selbstverantwortung. Mhm. Und da finde ich es halt auch spannend, wenn wir nochmal wieder beim Yoga, beim Yoga und beim Coaching gucken, wo es leichter ist für jemanden, in die Selbstverantwortung zu kommen. Was stärkt Selbstverantwortung vielleicht mehr?
Also du meinst jetzt, ob Coaching oder Yoga?
Ja, genau. Mhm.
Na ja, ich denke, Yoga ist dieses regelmäßige Dranbleiben und die Widerstandskraft, also wirklich eine körperliche Widerstandskraft, also das Immunsystem wird ja auch gestärkt durch tiefes Atmen und so weiter, also wirklich eine körperliche Widerstandskraft wird da gefördert. Und wenn ich, robuster bin, kann ich auch mit mehr Anforderungen im Außen besser klarkommen. Also nicht nur auf der Matte, sondern dann auch im Alltag. Und wie gesagt, wir im Westen brauchen es ja immer durch den Kopf. Also wir müssen es ja irgendwie verstehen und nicht nur spüren, empfinden und erkennen, sondern wir müssen es wirklich aufgeschrieben haben oder eben das Reflexive. Also Coaching geht da zielgesteuert davor und mehr in Richtung Zukunft. Und beim Yoga ist es so, es entstehen auch noch so andere Erkenntnisse wie die Intuition, ja, ich bin ein bisschen mehr auf mich und wenn ich eine Weile Yoga übe, dann ernähre ich mich ein bisschen gesünder und das kommt so nebenbei. Mhm. Also das muss nicht, also man kann es auch natürlich, wenn man ein Yoga-Buch liest, steht es natürlich auch immer drin oder so, aber dass man Bock darauf hat, jetzt mal was anderes auszuprobieren oder auf einmal doch beim Inder essen geht oder das ist aber inzwischen so selbstverständlich, dass man es ja gar nicht mehr sagen muss, ne? Mhm. Oder dass man überhaupt mal darüber einen Moment nachdenkt, esse ich heute Fleisch oder esse ich nicht Fleisch? Und das geht nicht darum, ich werde sofort Vegetarier oder so, ja, oder Veganer, sondern dass ich überhaupt mal einfach nur mal drüber nachdenke, ohne dass da so ein Zwang hinter ist. Und im Coaching ist es, wie gesagt, so von außen gewollt. Ich stecke mir Ziele. Bin ich mir sicher, dass das auch meine Ziele sind? Das finde ich immer so ganz heikel, auch im Coaching das wirklich rauszufinden und zu sagen, ist es das Ziel? Also wir überprüfen das ja jede Stunde neu, mehrere Sitzungen machen. Und dann kommen die Leute in die Umsetzung, wenn es ihre eigenen Ziele nicht sind und sie das aber nicht genau überprüft haben, dann kommen sie auch nirgendwo hin.
Ja.
Deshalb stärkt es dann sogar das Coaching nicht die Selbstverantwortung. also sollte sie, aber wenn ich enttäuscht werde, weil ich nicht dranbleibe, dann denke ich, siehst du, ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Und wenn ich frustriert bin, gehe ich nicht weiter und bin auch dann so, ach ja, mache ich einfach, was die anderen sagen. Ja, oder ich mache das, was alle machen. Und Selbstverantwortung bedeutet für mich aber eigentlich dieses, was will ich eigentlich? Ja. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch immer mit Haltung sagen, hey, es tut mir leid, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ja. Oder mit Selbstverantwortung kann ich auch sagen, ey, wir müssen diesen Planeten jetzt retten, egal was es kostet. Ja. Und habe auf einmal eine Mission auch. Und wenn ich aber frustriert bin, weil was nicht funktioniert, das war bei deinen Ashtanga-Yogis ja, die du vorhin als Beispiel hattest, auch, wenn die dann aussteigen und auf einmal dann sagen, ach, ich bin jetzt nicht mehr vegan, ich esse jetzt wieder Fleisch oder so, ist ja okay. Aber zu sagen, wie kommt denn das? Was ist denn da passiert? Was ist denn da für ein Auslöser gewesen? Irgendwas hat sie vielleicht frustriert oder so, ja?
Ja, oder vielleicht kann ich mich auch entscheiden, einfach was zu verändern oder vielleicht stimmt das für mich nicht mehr, ist ja auch nicht schlimm.
Ist auch nicht schlimm, völlig okay, du hast völlig recht, ja.
So, und ich glaube, das ist einfach festzustellen, dass was nicht mehr funktioniert und dass ich das aber abändern kann, egal ob es jetzt eine Yoga-Praxis ist oder meine Arbeitsbedingungen oder meine Beziehung. Also das, ich habe ja immer auch die Wahl und das wird ja ganz oft vergessen. Oder vielleicht nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ich eine Wahl habe und mich dann neu entscheiden kann. Ich kann Dinge immer wieder neu verhandeln, verändern, weil die vielleicht irgendwann nicht mehr zu meinem Lebenskonzept passen.
Ja, vielleicht ist Coaching tatsächlich da die bessere Variante. Also ich will das gar nicht vergleichen in besser oder schlechter, aber ist eine coole Ergänzung, dass man über Glaubenssätze und Werte da nochmal genauer redet. Ja. In dem einen Bereich und dann zum zweiten auch zu sagen, hey, gib dir doch selbst mal die Erlaubnis. Ja? Kannst du dir die Erlaubnis geben? Und dass man über das, was bedeutet das, dir selbst die Erlaubnis zu geben, dass man darüber das nochmal darüber spricht, beziehungsweise das thematisiert, ja?
Ja. Es ja, genau.
Ist wichtig, an der Stelle zu sagen, was brauchst du dazu, um dir die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich wechsle jetzt den Job. Ja, und dann und so.
Aber ich glaube, das meine ich auch, ne, dass man da manchmal mehr Spielraum hat, indem man noch mal mehr Fragen stellt, weil diese Fragen, die ich als Coach zum Beispiel stelle oder vielleicht auch mal auch in der Therapie stelle ich ja teilweise auch Fragen, ne, dass genau diese Fragen eine neue Perspektive ermöglichen. Und da denke ich manchmal, dass das beim Yoga nicht so intensiv stattfindet.
Nee, also im Gruppencoaching, also Gruppenyoga sowieso nicht. Also da kann man auch Fragen reingeben, die Leute als Reflexion mitnehmen und manche werden gehört und manche werden überhört und die werden ein halbes Jahr lang überhört. Und auf einmal kommt jemand und sagt, du hast heute eine Frage gestellt, das ist ja toll. Und sagst du, die stelle ich jede Stunde.
Ja, genau.
Das erste Mal gehört, ne? Das ist dann, aber das ist im Yoga, hat 10 Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Ja, und Coaching geht zielgerichteter vor. Das ist, finde ich, der einzige Unterschied, weil wenn wir wirklich jahrelang Yoga machen, dann kommen wir zu all diesen Themen, dann wird die Kommunikation besser, unsere Beziehungen klären sich. Ja, oder hier so eine Yogalehrerausbildung, na, das ist doch kathartisch, ja. Das ist doch schon wie Therapie eigentlich, weil irgendwie haben sich da viele Beziehungen getrennt, die Leute haben ihre Jobs gewechselt. Da habe ich schon gedacht, was ist denn Yoga eigentlich, um Gottes Willen, wenn wir alle durch so eine Transformation in diesem Leben durchgehen. Ne? Aber das war toll, also lebensverändernd.
Ja, genau, und das will ich gar nicht in Frage stellen. Das kenne ich auch, dass Yoga eine lebensverändernde Wirkung hervorbringen kann. So, aber ich habe es immer wieder beobachtet, dass manchmal auch das Gegenteil interessanterweise passiert.
Und was meinst du, ja?
Na schon, also wie gesagt, ich hänge halt oft in meiner Ashtanga-Yoga-Blase, weil das ist halt so das, was ich jahrelang, wo ich da ja lange drin war und ich unterrichte ja auch noch und übe ja auch noch, so in meinen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich habe da oft so Krisen erlebt, wo ich gedacht habe, ist doch schade, wieso passieren die jetzt? Und wieso gibt es da dann nicht den Raum, dass man sich nicht nur dogmatisch an eine Praxis festhalten muss?
Na, das ist jetzt aber die Wahl des Lehrers, finde ich, ne? Weil, also
ich glaube auch, ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, das hat viel mit Lehrer zu tun, auf jeden Fall, ja. Aber auch vielleicht mit der Idee, wie ein System zu sein hat.
Also ich finde Leute, die nach einer Schule unterrichten, nach einem System oder einem, ne, finde ich super. Ashtanga hat klar das, dass die Leute dann auch selbst üben können und irgendwie weiterkommen und die, super, super, ja. Ja. Aber wenn parallel dazu gesagt würde, und es gibt noch andere Yoga-Richtungen, die genau das Gegenteil von dem machen, was wir hier machen, und die haben auch recht. Das wird vielleicht mal gesagt, aber dass man diesen Erfahrungsbereich öffnet und sagt, wir machen jetzt hier mal was ganz anderes. Also gerade in der Ausbildung sowieso, aber auch durchaus in einer Yogastunde mit meinen Schülern, dass ich sage, so, wir machen jetzt heute mal Kundalini-Kram und nächstes Mal machen wir dann doch wieder harter oder so, ja. Und oder mehr Meditation oder so, ne? Also dass ich das öffne, das sind ja nur Techniken, aber dass ich eben auch sage, und Qigong und Tai Chi sind auch okay. Mhm. Und ich selber habe verschiedene Yoga-Lehrerausbildungen, weil es ja auch Spaß macht, ne? Ist eine Sache, aber vor allen Dingen, weil ich meinen Schülern alles anbieten möchte, also nicht alles, aber eine Palette anbieten möchte, wo sie sagen, okay, wenn das für dich nicht passt, dann probier das doch mal. Und die suchen sich dann aus, was für sie richtig ist. Ist jetzt so ein bisschen, hört sich an wie so konsumieren, das nehme ich und das nicht. Aber ich glaube, es funktioniert also in meinem Rahmen ganz gut, weil ich verschiedene Lehrer hatte, dass ich da auch nicht dogmatisch rankomme. Letztens hat eine so einen Stress gehabt, Mann krank, irgendwie alles Mögliche, Krankenhaus und so weiter, die war so erschöpft, dass sie gesagt hat, du, kann ich hier einfach nur liegen. Und dann hat sie im Yoga-Unterricht einfach geschlafen.
Ja, ja, das hatte ich auch schon.
Und dann kam hinterher eine andere zu mir und sagte, um Gottes Willen, woran hast du denn erkannt, dass sie nicht tot ist oder so? Und dann habe ich gesagt, ey, Mensch, ich habe das doch gesehen. Also ich habe das ja im Blick. Also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was die wiederum gedacht hat. Also die war völlig irritiert davon. Da habe ich gesagt, warum bist du irritiert? Also das ist jetzt eine Coaching-Frage, ne? Was hat dich denn daran irritiert, dass jemand anders das so anders macht? Also es war sehr interessant, sage ich mal.
Aber das heißt ja auch, dass das auch so wie du arbeitest, durch die Techniken und Tools, die du gelernt hast und mitbringst, einfach viel ganzheitlicher an die Sache rangehst, viel mehr Flexibilität einfach mitbringst.
Unbedingt.
Hör ich da jetzt einfach mal so raus, ne? Und ich finde, das ist ja auch wieder das Element, was dafür spricht, sich auch mit anderen Dingen Raum zu geben und sich vielleicht auf Dauer, auch gerade als Yogalehrer, nicht nur auf die Yoga-Technik zu reduzieren. Weil ich finde, wie gesagt, da kommen wir wieder auf diese Fragen, ne? Dass diese Fragen ja so wertvoll sind, weil erst dann kann ich ja wieder in mir eine Antwort finden. Weil es ist ja spannend, ne? Kann mir egal sein, ob jemand neben mir schläft.
Ja.
Aber, ne? Und eigentlich.
Kann ich mir ja die Erlaubnis geben, Yoga zu machen, ohne mein Helfer-Ding sofort wieder anspringen zu lassen, ne?
Ja. Oder vielleicht darf ich mich da auch mal hinlegen und schlafen. Vielleicht habe ich es mir dann noch nie.
Das
wäre auch schön. Ja, voll gut. Du, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar arbeitest du ja auch insbesondere viel mit Frauen. Du hast ja so Frauenprojekte in Anführungsstrichen. Magst du vielleicht noch was dazu berichten? Das ist mir noch so aufgefallen.
Na, einmal bin ich selber eine Frau. Ich finde immer, man kann nur das unterrichten, was man selber auch irgendwie kapiert hat oder so. Und ich meine, kapieren ist vielleicht schon zu viel gesagt, weil ich bin selber immer wieder überrascht, was mein Körper alles anbietet. Ich bin natürlich auch schon eine Weile in den Wechseljahren, die sind ayurvedisch gesprochen, sind die über so einen Zeitraum von 14 Jahren geht man da aus. Das heißt, so von Mitte, Ende 30 geht's los und Ende dann so bei Anfang, Mitte 50 in dem Bereich, je nachdem, wann es bei dir losgeht. Und erst ist es ja schleichend, der Prozess, du nimmst ein paar Kilo zu, irgendwas verändert sich, du weißt noch nicht was. Und du hast dann irgendwie nach 5 Jahren oder so, hast du 5 Kilo drauf und denkst, okay, also da ist was passiert. Ich werde die nicht mehr so einfach los. Mhm. Und dann fangen so Beschwerden an. Zum Beispiel viele Frauen in den Wechseljahren haben Knieschmerzen, würden das aber niemals mit Wechseljahrsbeschwerden zusammenbringen. Ja, du gehst zu deinem Gyn und du sagst, ja, mit den Knien habe ich nichts zu tun. Du gehst zu einem Orthopäden und der sagt, der hat noch nie von Wechseljahren gehört, wenn du Pech hast, ne? So ungefähr. Und also, dass Dinge irgendwie, diese Zusammenhänge, also yogisch betrachtet, ayurvedisch betrachtet, Heilpraktiker und so, dass man da jede Person auch an einer anderen Stelle abholt. Und bei Frauen ist es so, also Männer haben ja einen gleichbleibenden Zyklus. Mhm. Denen geht es mehr oder weniger immer gleich gut oder schlecht, ja. Und bei Frauen, wir sind natürlich gewöhnt, dass es ein Auf und Ab und die Mondphasen und Suchstier ausgibt. Und wir durchlaufen aber Männlein wie Weiblein so ungefähr bis zum Alter von, sagen wir, Mitte, Ende 40 die gleichen Sachen. Und dann geht aber was Neues auf. Frauen haben dann ihre Tage nicht mehr oder das Feld wird irgendwie weniger. Und das, was vorher die Gesellschaft vorgegeben hat, Ausbildung, Studium vielleicht, Kinder kriegen, Partnerschaft, die Eltern pflegen oder so, das sind so die äußeren Bedingungen, die alle durchlaufen bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann entsteht was Neues. Also entweder verlieren wir den Job, als Mann vielleicht, oder wir trennen uns nochmal. Und bei Frauen kommen eben nochmal die Wechseljahre dazu, die das alles durch die Zentrifuge spülen. Die Kinder verlassen vielleicht das Haus. Und auf einmal stehen wir mit etwas da, wo wir sagen, wer bin ich eigentlich? Und auch das fragen sich auch Männer, ja. Aber bei Frauen sind diese körperlichen Sachen teilweise so schwerwiegend, dass sie gar nicht klar denken können, das ist wie eine zweite Pubertät, es ist ein Albtraum, wenn du Pech hast, ja. Und aber diese Zeit als was Wertvolles zu nutzen, das ist sozusagen mein Ansinnen und zu sagen, hey, Kugel, mach was draus. Und deshalb spezialisiere ich mich so ein bisschen auf Frauen, weil ich mit vielen Frauen auch im Gespräch bin. So.
Ja.
Ich habe jetzt so eine Wandelgruppe für Frauen. Wandel nennt es sich in der TCM, ne, die Wandelphasen. Das fand ich schöner alte Wechseljahre. Weiß vielleicht auch keiner, was mit anzufangen. Aber es geht um Neuorientierung. Hey, was willst du noch machen? Um Veränderungen im Leben, vom Körper oder beruflich oder privat. Und dass Frauen sich zusammentun. Denn das Fund, was Frauen haben, mit dem sie wuchern können, ist die Gemeinschaft, das soziale Netz, das Miteinander. Scheinbar brauchen es Männer vielleicht nicht so oder die machen das auf so eine kumpelhafte Weise anders. Aber vor allen Dingen Frauen, die alleine sind, die gehen ein wie Primeln eigentlich. Ja? Und deshalb sich wieder zu verbinden und zu vernetzen, ist das Ultimative, was Frauen hilft, sich wieder an ihre Kraft, an ihre Quelle anzuschließen.
Ja, voll schön. Total. Weil es ist schon komisch. Ich bin ja jetzt auch 50 und werde 51 und denke, ach, irgendwas ist anders. Ja. Na? Ja, danke. Danke, liebe Annette.
Hast du
noch irgendwas, was du gerne zum Abschluss noch den Hörerinnen mitteilen möchtest? Oder
gibt's da noch was? Ja, vielleicht, sagen wir mal so, du bist nie zu alt für irgendwas.
Ach, das ist gut.
Und du kannst es.
Ja.
Das sind so.
Ja.
Just do it.
Just do it. Danke.
Sehr gerne. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Ja, und einen schönen Tag wünsche ich dir noch.
Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss.
Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix on Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Try.